Stimmen aus dem Geisterreiche. Sie mehren sich wieder aller Orten. Zwischen hypermodernen Modedichtern und Salonbolschewisten verzeichnen die Kataloge geschäftsgewandter Verleger eine Literatur, die mit Prophetengeste sehr abgestandene Sensationen von ehedem als Allerneuerstes auftischt und in so mancher reputierlichen Familie sitzt man halbe Nächte, um das Tischorakel zu befragen. Männer und Frauen, die noch vor wenigen Jahren halb Verachtung, halb gelindes Grauen zeigten, wenn das Wort Spiritismus fiel, verharren jetzt passiv am Schreibtisch und lassen sich von ihren Freunden aus dem Jenseits ehrfurchtsvoll die Feder führen. Eine wahre Epidemie dieser Art wütet im Lande, und sie ist umso gefährlicher, weil fast alle, die von ihr erfasst wurden, ihr Tun sorglichst geheim zu halten suchen, so dass man in Kreisen, die nicht selbst zu den Mitgerissenen gehören, auch nicht die leiseste Ahnung hat von der erschreckenden Ausbreitung dieses Taumels. Als um die Mitte des vorigen Jahrhunderts die neue Geisterkunde von Amerika hier zu uns kam, war die Wirkung weitaus harmloser. Abgesehen von einigen schwärmerischen Enthusiasten und allem Aberglauben freundlich gesinnten Eigenbrötlern, die sich nun in spiritistischen Zirkeln fanden, beschäftigten sich wirklich ernsthaft mit diesen Dingen nur wenige Männer der Wissenschaft, stellten je nach Gelegenheit und Ausdauer die Tatsächlichkeit der Phänomene oder auch plumpen Schwindel daneben fest, kamen aber im besten Falle, wie etwa der Physiker Crux, nur zu dem Schlusse, dass sie wohl das Wirken unsichtbarer, anscheinend oder unbestreitbar von Intelligenz geleiteter Kräfte beobachtet hätten, dass aber keinerlei beweiskräftige Gründe dafür aufzubieten seien, in diesen durch Intelligenz geleiteten Kräften wirklich, nach spiritistischer Hypothese, die weiterlebende Geistigkeit gestorbener Menschen zu bestätigen. Was sonst vom damals neuen Spiritismus in weitere Kreise drang, war Gesellschaftsspiel. In jedem Mädchenpensionat war der tanzende Tisch bekannt. Wo immer eine ausgelassene Gesellschaft beisammen war, gehörte es zu den beliebtesten Scherzen, den Tisch nach allem zu befragen, was Heiterkeit und Laune fördern konnte. So blieb der Spaß ungefährlich und ward als überlebte Mode schließlich ganz vergessen. Die Zirkel der Schwärmer allein erhielten sich auf dem Plan, und wenn auch die Geistermanifestationen meist über bald bekannt gewordene physikalische und psychische Phänomene sich nicht erhoben, wenn auch die Offenbarungen der Geister selten über die trivialsten Phrasen emporstiegen, so fehlte es doch bald nicht an spiritistischer Literatur, deren Berichte umso lieber geglaubt wurden, je kritikloser sie abgefasst waren, und es näherten sich diese halb frömmelnden, halb kirchenabgewandten Leutchen eben, wie sie sich heute noch nähren, durch gegenseitige Stärkung ihrer frommen Wünsche, mehr aus Büchern als aus der Erfahrung. Auf über 30.000 Bände in allen Sprachen beziffern die Spiritisten mehr oder minder strenger Observanz ihre Literatur, wobei allerdings die Vernünftigeren bedauernd zugeben, dass das weitaus meiste obskures und wertloses Zeug ist, oft nicht einmal von ehrlich Überzeugten verfasst, nur der geschickten oder bloß schlauen Ausnutzung der Konjunktur sein Dasein dankend, geschrieben von Menschen, die ihren Beruf darin sehen, das jeweils Sensationelle aufzugreifen, um seine pekuniären Erfolgsmöglichkeiten auszunutzen. Als Kaviar genießt man daneben in Behaglichkeit die ernsten Werke wissenschaftlicher Autoren, die über ihre Forschungsresultate berichten, übernimmt aber jeweils nur solche Äußerungen, die eigener Meinung als brauchbare Stütze erscheinen, und übersieht in der großmütigen Geste der besser Orientierten schlechthin alles, was ein solcher Autor etwa an kritischen und negierenden Einwänden gegen die spiritistische Lieblingstheorie zu sagen hat. Da die Anhängerschaft opferbereit ist zugunsten der guten Sache und zu 19 alles aufnimmt, was der Büchermarkt nach ihrer Richtung hinbringt, so wird hier noch Jahr aus, Jahr ein recht beträchtliches Nationalvermögen entwertet, zugunsten geschäftstüchtiger Zeitgenossen, die stets für Befriedigung der Bedürfnisse und neuen Anreiz sorgen, was von ihrem Standpunkt her gesehen gewiss das Lob der Klugheit verdient, hinsichtlich der Erhaltung und Förderung geistiger Volksgesundheit aber sicherlich vom Übel ist. So verbreitet aber auch derartiges Konventikelwesen verschiedener Schattierung in halbgebildeten Kreisen immer noch ist, so sind doch diese Zirkel ehrlich genug, sich offen als Spiritisten zu bekennen. Wer mit ihnen Fühlung sucht, der ist entweder schon aufgrund vorher genossener literarischer Kost mehr oder weniger spiritistischer Gläubigkeit anheimgefallen, oder er will sich unvoreingenommen orientieren. Bedenklicher, weit bedenklicher, steht es um jene neueren Kreise unserer Gesellschaft, die heimlich Spiritismus treiben und es nicht wahrhaben wollen, dass dieses Tun nichts anderes ist, auch wenn man ihm andere Namen gibt. Viele darunter glauben sich allen Ernstes berechtigt, sehr verächtlich auf die deklarierten Spiritisten herabzusehen, wollen vom Spiritismus durchaus nichts wissen, glauben alles, was sie erfahren, nur einer hohen psychischen Entwicklung danken zu dürfen und ahnen nicht, dass das, was ihnen widerfährt, die allerverbreiteste Abart des Mediumismus ist, allen Spiritisten wohlbekannt und von den erfahreneren nur in ganz besonderen Ausnahmefällen den beweiskräftigen Phänomenen zugezählt. Tatsächlich ist, wie selbst jeder anfängerhafte Spiritist und wie die ernstere spiritistische Literatur seit fast einem halben Jahrhundert weiß, der Erfolg beim sogenannten Tischrücken wie beim automatischen Schreiben an sich durchaus kein Beweis für die Mitwirkung unsichtbarer, intelligent geleiteter Kräfte. Klammer auf. Für gänzlich Fernstehende sei hier eingeschaltet, dass beim Tischrücken mehrere Teilnehmer um einen Tisch herum sitzen, auf den sie die Hände legen. Früher oder später gerät der Tisch in Bewegung. Die Tischbeine heben und senken sich und die Antwort auf gestellte Fragen wird nach dem Alphabet, je nach der Anzahl der Aufschläge des Tischbeins auf dem Boden, buchstabiert. Beim automatischen Schreiben setzt sich das Medium, die Person, von der die unsichtbare Intelligenz wirklich oder angeblich Besitz ergreift, entweder allein oder mit anderen an einen Tisch, legt ein Papierstück vor sich, nimmt einen Bleistift und erwartet in passiver Haltung die unwillkürliche Bewegung seiner Hand, durch die dann nach und nach Schriftzeichen entstehen, die ohne weiteres gelesen werden können. Klammer zu. In beiden Fällen ist es möglich, sehr weitgehende Resultate zu erhalten, bei deren Erlangung niemand anders beteiligt ist als das Medium selbst bzw. seine Beisitzer, wobei ich hier keineswegs an Betrug denke. Das Medium kann in beiden Fällen in völligem Wachzustand sein, kann aber auch in sogenannten Trancezustand verfallen, eine Art autohypnotischen Schlafes, der die verschiedensten Stadien aufweist und in seinen Anfangsstadien noch kaum als solcher erkennbar ist. Gewisse fluidische Kräfte des unsichtbaren Teiles der physischen Natur des Mediums wie der Teilnehmer sind nun, ebenso wie die Nervenbahnen, von jeder Willensfessel befreit, für sich allein imstande, sowohl den Tisch wie noch viel leichter die Hand zu bewegen. Und automatisch lösen sich sodann aus den im Gehirn gleich wie in einer Grammophonplatte eingeprägten Runen der Vorstellungsinhalte die entsprechenden Antworten auf die gehörten, auch im Trancezustand gehörten oder auch nur gedachten Fragen los, oft überraschend gut angepasst, dann aber auch wieder orakelhaft dunkel, je nach der allgemeinen und zeitlichen göttlichen Disposition des Mediums. Öftere Übung spielt diese automatische, durch Verstand und Willen nicht mehr kontrollierte Tätigkeit vom Gehirn, Nervenbahnen und durch beide wirkenden Seelenkräften derart ein, dass die Erfolge oft verblüffend sind, besonders wenn durch die erhöhte Aufnahmefähigkeit des Mediums auch noch Gedankenbilder anderer wahrgenommen und in seiner Mitteilung verwertet werden. Ein Vorgang, der dem Medium selbst nicht zu Bewusstsein kommt. Unsere Neospiritisten haben aber von alledem entweder kaum gehört oder stehen gar den Erfahrungen ausgesprochener Spiritisten und wissenschaftlicher Forscher auf diesem Gebiete absolut fern. Ein dunkles Ahnen einer unsichtbaren höheren Welt, der durch religiöse oder fantastische Lektüre erregte Wunsch nach geistiger Führung, deren man sich meist besonders würdig zu wissen glaubt, oft auch, genau wie bei wissenschaftlichen Spiritisten, die Sehnsucht nach einem Lebenszeichen eines kürzlich Gestorbenen, führen meist spontan die ersten mehr oder minder primitiven Phänomene herbei, in denen der Betroffene staunend und begeisterungsvoll seine besondere Begnadung bestätigt wähnt. Nun vergeht kaum ein Tag, an dem man nicht mit dem geistigen Führer oder mit dem lieben Dahingegangenen zu verkehren sucht, was bei solcher Annahme allerdings sehr begreiflich ist. Alle wichtigen Entscheidungen werden der Geisterstimme unterbreitet. Man ist selig, sein Privatorakel zu besitzen, und jeder vollgekritzelte Bogen Papier aus solchen Stunden wird wie ein Heiligtum verwahrt. Sind es wirklich nur die Kräfte des Mediums selbst, die ihm Antwort geben? Klammer auf. Jeder Mensch ist bis zu gewissem Grade mediumistisch veranlagt, auch wenn es bei ihm nie zu den abnormen Erscheinungen der ausgesprochenen Medien spiritistischer Zirkel kommt. Klammer zu. So könnte man in alledem nur ein harmloses Tun erblicken, wenn nicht auch dabei schon schwere Schädigungen sich einstellten, Schädigungen nervöser und seelischer Art und vor allem eine allmähliche Paralysierung der Willensbildung und des Verantwortungsbewusstseins. Schlimmer aber wird die Sache dadurch, dass tatsächlich jederzeit jene unsichtbaren lemurenhaften Wesen des unsichtbaren Teiles der physischen Welt, die in den Sitzungen der spiritistischen Zirkel eine so verhängnisvolle, täuschende Rolle spielen, ganz oder teilweise von dem seiner Meinung nach so hoch begnadeten Besitz ergreifen können. Die Existenz dieser Wesenheiten wird trotz aller wissenschaftlichen Erforschung spiritistischer Phänomene, wie sie gerade neuerdings von vorurteilsfreien Gelehrten wieder betrieben wird, niemals einwandfrei und experimentell nachprüfbar zu erweisen sein. Trotzdem scheint dieser unsichtbare Teil unserer physischen Welt schon in ältesten Zeiten für manche Menschen gelegentlich seine Pforten geöffnet zu haben und die Sagen, Mythen und Märchen, die von Kobolden, Naturgeistern und ähnlichen Unsichtbaren zu berichten wissen, dürften ursprünglich in recht realer Erfahrung wurzeln. Auch ich vermag keinerlei Beweise für das Dasein unsichtbarer, intelligenter Bewohner unserer physischen Welt zu erbringen, aber ich darf bekennen, dass es auch heute Menschen auf diesem Planeten gibt, denen dieses unsichtbare Reich der physischen Welt durch eigene geistige Anschauung sehr genau bekannt ist und dass ich hier aus Erfahrung rede. Eben diese Erfahrung ist auch Ursache der erschreckenden Einblicke in seelische Verwüstungen, die mir die Betroffenen selbst in überaus zahlreichen Fällen ermöglichten, wobei stets das Wirken jener unsichtbaren Lemurenwesen festzustellen war und wahrhaftig zum Heile der also Missbrauchten in genügend überzeugender Weise bestätigt werden konnte. Die Wesenheiten, um die es sich hier handelt, sind weder als gut noch als böse anzusprechen. Erfüllt von einer ungebundenen Täuschungslust, kennen sie keinen anderen Drang, als dem Menschen sich bemerkbar zu machen, was aber nur unter besonderen Bedingungen möglich ist, und dann ihn zu beherrschen und sich selbst den Grad ihrer Herrschaft über ihn zu demonstrieren. Ich mag hier nicht alles wiederholen, was ich an anderer Stelle, Klammer auf, in meinem Buch vom Jenseits und anderen Schriften, Klammer zu, in ausführlicher Weise darlegte, möchte vielmehr hier nur betonen, dass die gewollte oder ungewollte Verbindung mit diesen Wesen die verhängnisvollsten Folgen nach sich ziehen kann und in allen Fällen der Menschen nur Täuschung bringt, dort, wo er Klarheit zu erhalten hoffte. Es kann nicht genug vor diesen Regionen gewarnt werden, vor denen die Natur selbst ihre Schutzwelle weise für den Menschen aufgerichtet hat. Wer wirklich die göttliche Stimme in sich vernehmen will, der muss andere Wege gehen, und diese Wege habe ich gezeigt. Klammer auf, siehe mein Buch vom lebendigen Gott, Klammer zu. Geistige Leitung soll sie wirklich diesen Namen verdienen, kann dem Menschen nur in seinem Allerinnersten werden. Sie bedarf weder des klopfenden Tisches noch der schreibenden Hand. Vor allem aber wird sie stets den Suchenden selber zum Finden führen, wird nie ein Gängelband um ihn schwingen, dem er gleich einem Hypnotisierten folgen zu müssen glaubt. Wer aber die tief verstehbare Sehnsucht fühlt, mit dem geistig ewigen derer in Verbindung zu bleiben, die ihm vorangegangen sind, in jenes stille Reich des Geistes, aus dem kein Zeuge jemals wiederkehrt, der lasse sich durch Gaukelspiel nicht täuschen, auch wenn die unsichtbaren Gaukler in der Maske jener Heimgekehrten ihm erscheinen sollten. Auch ihm ist kein anderer Weg zu jenen ihm Entrückten frei, als der Pfad in die leuchtenden Lande seines allerinnersten geistigen Innern. Nur dort allein darf er hoffen, von denen Kunde zu erhalten, die selbst nur noch in ihrem allerinnersten geistigen Sein von ihm wissen. Die uns verlassen mussten, sind uns nicht verloren. Sie wurden nur zu einem neuen Leben neu geboren. Wir finden sie dereinst, so wie wir hier sie fanden. Ihr Tod war nur die Lösung aus des Leibes Banden. Das enge Haus der Sinne fasst den Menschen nicht. Er ist ein König und sein Reich ist Licht.